So, endlich ist der Keller mal aufgeräumt. Das war auch nötig. Oles Spielzeug nimmt wirklich Überhand. Tja, leerer Raum ist da nicht mehr so viel. Ich muss wohl wieder mal mit der Eule ausmisten. Oh, ihr seid ja auch hier. Ja, das ist ja klasse. Na dann, willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Und diese Woche habe ich gleich drei Fragen von euch im Gepäck. Und die erste Frage kommt von Felix. Und Felix möchte wissen, wie sieht es im Weltraum aus? Anton hat uns gefragt, wie können Raketen eigentlich ins Weltall fliegen, obwohl sie so schwer sind? Und Mia geht dann einen Schritt weiter und fragt sich, wenn die Raketen erstmal im Weltall sind, wie können Astronauten im Weltraum eigentlich aufs Klo gehen? Und ich finde, alle drei Fragen sind super gut. Vielen Dank, ihr drei. Aber bevor wir euren Fragen nachgehen, schaue ich erstmal, wo unser großer blauer Kumpel gerade so steckt und dann legen wir los. Ole, wo bist du?
Im Garten.
Im Garten? Ist doch schon dunkel. Hallo Ole.
Hallo Basti.
Na, was schaust du denn so erwartungsvoll in den Sternen?
Basti, ich hab die Idee.
Was? Schon wieder? Die letzte Idee war, alle alten Socken in Raketen umzuwandeln.
Ey, das war ein Experiment. Aber jetzt geht's um Ole Orion.
Ah, Ole Orion, der größte Weltraumheld aller Zeiten. Lass mich raten, du hast wieder mal das Universum gerettet?
Ganz genau. Hast du eigentlich vergessen, was ich das letzte Mal gemacht habe?
Ach, Ole, wie könnte ich das vergessen? Du hast mit deinem treuen Begleiter, Emil Element, eine Sternschnuppe geschnappt, ein Regenbogenraumschiff repariert und, war da nicht noch irgendwas mit singenden Asteroiden?
Ja, fast richtig. Wir haben das Lied der Sterne gefunden. Oh, das war episch.
Klar, total episch. Und jetzt hast du eine neue Geschichte?
Ja, eine noch krassere. Diesmal habe ich neue Freunde und wir sind zusammen ins Weltall geflogen.
Neue Freunde, so. Und Emil Element ist jetzt in Rente?
Ach, Emil. Emil ist jetzt Wissenschaftsberater oder so. Aber meine neue Crew ist auch ziemlich cool. Willst du hören, was passiert ist?
Klar. Hat deine neue Crew auch Namen?
Namen? Namen? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Wie wär's mit Mia, Anton und Felix?
Seltsam, dass du direkt drei Namen parat hast.
Tja, das ist eine der großen Geheimnisse des Universums.
Ja, also gut. Dann haben wir also Mia Meteor, Felix Funkelstern und Anton Andromeda.
Das klingt perfekt.
Ja, dann können wir ja endlich abheben.
Muss ich mir dafür auch so eine Astronautenkappe aufsetzen?
Wenn du willst, klar. Aber halt dich fest, das wird wild.
Na gut, ich halte mich fest. Dann leg mal los, Captain Chaos.
Also, wir starten mit meiner Rakete, der Ella Stella 2.0. Ich habe sie selbst weiterentwickelt, natürlich.
Natürlich.
Ja klar, ich habe sie schließlich selbst gebaut, mit meinen zwei eigenen Flügeln.
Zwei eigene Flügel, die sonst nicht mal den Müll rausbringen können?
Ich bring den Müll raus, manchmal. Aber egal, hör jetzt zu.
Also, ja, na gut, also erzähl weiter, Kapitän Krümmelbrühl, ja.
Also mit der supermodernen Rakete.
Also mit supermodern meinst du aus Pappe und mit Klebeband zusammengezimmert?
Oh nee, richtige Technik mit Knöpfen und allem.
Ja, okay. Sag mal, wohin ging's denn?
Ja, mit dieser supermodernen Rakete sind wir auf einen fremden Planeten geflogen.
Aha, und wie seid ihr da gelandet?
Oh, mit einem waghalsigen Manöver. Ich habe das Ding perfekt auf einer Wolke geparkt.
Eine Wolke, klar. Logisch.
Ja, aber dann kam das Abenteuer erst richtig ins Rollen. Soll ich dir erzählen, was wir auf dem Planeten erlebt haben?
Ich habe das Gefühl, ich habe keine Wahl.
Ich finde, du solltest mal mehr Respekt vor meinen Heldentaten haben, Alter.
Aber sicher doch. Also, was habt ihr da gemacht? Mit der Rakete Schokoladenkuchen gejagt?
Also, Basti, diesmal war's echt das abgefahrenste Abenteuer aller Zeiten.
Aha. Und wo seid ihr denn diesmal überhaupt gelandet? Auf dem Planeten Schokogussi mit Keksmonden?
Nein, wir sind auf Broccolino gelandet.
Broccolino klingt wie ein Planet, auf dem Gemüse der King ist.
Ja, genau. Der ganze Planet war voller Gemüse. Aha. Überall riesige Brokkolibäume, Karottenwälder und sogar Sellerieberge.
Das klingt ja nach deinem persönlichen Albtraum.
Ja, sag das nicht, Basti. Es war grün, überall grün.
Wie konntet ihr das nur überstehen?
Ja, das war auch knapp. Und die Brokkolaner waren super nett, aber die futtern nur Gemüse. Keine Schokolade, keinen Kuchen, nicht mal Kakao.
Was? Keinen Kakao? Und das nennen die Leben?
Ja, genau meine Worte. Also habe ich beschlossen, den Planeten zu retten mit Schokoladematerie.
Natürlich, der große Ole rettet die Welt mit Süßigkeiten.
Ja klar, aber erstmal mussten wir König Brokkolus den Undsiebzigsten davon überzeugen, dass Schokolade nichts Böses ist.
Oh, ich kann mir vorstellen, wie schwer das war.
Ja, total. Die hatten Angst vor allem, was nicht grün ist. Oh. Hm. Also, wir haben Mia losgeschickt, um Kakaobohnen zu erklären. Felix hat versucht, mit den Brokkolanern zu reden, aber die haben immer nur gesagt, Schoko böse, grün gut, Schoko böse, grün gut.
Schoko böse, das klingt fast wie du. Wenn ich dir versuche, Gemüse anzudrehen, ja, halt nur genau umgedreht.
Ja, hey, das ist was ganz anderes. Jedenfalls haben wir einen genialen Plan ausgeheckt.
Aha, und der war?
Ja, Anton hat einen Schokobrunnen gebaut und ich habe den Brokkolisen gezeigt, wie man richtig in Schokolade eintaucht. Mit Gemüsespießen.
Moment, was? Gemüsespieße in Schokolade?
Ja, voll lecker. Die Bewohner waren erst skeptisch, aber dann haben sie es probiert und bäm, die waren völlig aus dem Häuschen.
Ich stelle mir richtig vor, wie du da mit schokoverschmiertem Schnabel rumstehst und Karottensticks in die Schoki tunkst.
Ja, genau so war's. Und am Ende wollte König Brokkolo, der Undsiebzigste, nur noch mehr Schokolade. Er hat mich zum Meister der süßen Künste ernannt.
Ja, du bist auch schon so ein Meister. Und jetzt gibt's auf Brokkolino statt Brokkoli nur noch Schokoriegel?
Nee, die essen jetzt beides. Ich habe ihnen beigebracht, dass grün und süß zusammen super ist.
Okay, das klingt, irgendwie typisch für dich, Ole.
Na klar, aber ich sag dir, Basti, auf Brokkolino wärst du perfekt aufgehoben. Du isst doch so gerne Gemüse.
Ja klar, aber Schokolade esse ich ja auch mal ganz gern. Also, wer weiß, vielleicht besuche ich diese Brocklings irgendwann.
Ja, tja, aber dafür müsstest du erstmal eine Rakete haben, in die du hineinpasst und einen Raumanzug vom Zeltverleih.
Hey, Frechnase, deine Witze sind so kalt wie der Weltraum.
Was? Wieso kalt? Seit wann ist es denn im Weltraum kalt? Da sind wir doch der Sonne viel näher, verstehe ich.
Weißt du denn nicht, wie es im Weltraum aussieht?
So wie in deinem Kopf. Ein großes Nichts.
Diese Antwort, Sportsfreund, bleibt unbewertet. Aber apropos Antworten. Wir brauchen Antworten. Viele Antworten auf offene Fragen.
42.
Was?
Aber auf welche Fragen denn eigentlich? Ich habe nichts gefragt.
Du vielleicht nicht, mein ahnungsloser Kumpel. Aber Felix hat uns gefragt, wie sieht es im Weltraum aus? Anton hat gefragt, wie können Raketen eigentlich ins Weltall fliegen, obwohl sie so schwer sind? Und Mia stellt die Frage aller Fragen. Wie können Astronauten im Weltraum aufs Klo gehen?
Oh, die Weltraumtoilette. Oh, da würden mir noch viele Fragen zu einfallen.
Oh je, ich ahne Schlimmes. Stopp.
Ja, zum Beispiel, was macht ein Pups im Raumschiff?
Ich glaube, Ole, es wird Zeit, dass wir ganz schnell hier mal genauer hinschauen. Also?
Na gut, unendliche Weiten, wir kommen.
So, mein blau gefiederter Kapitän. Jetzt lass uns mal schauen, was wir zum Thema Weltraum alles im schlauen Notizbuch finden.
Notizbuch. Ich hol mal eben den Block mit meinen größten Abenteuern raus.
Moment. Wir schauen erst mal hier nach und danach, wenn dann noch Zeit bleiben sollte, wovon ich nicht ausgehe.
Ja. Dann mach du mal. Wird nur bestimmt nicht so cool wie meine Geschichte.
Vielleicht nicht, aber mindestens genauso spannend.
Große Worte, große Worte.
Also, im Weltall ist es unglaublich kalt. Die durchschnittliche Temperatur des Universums beträgt minus 270 Grad Celsius. Ja, das liegt daran, dass der Weltraum fast keine Materie enthält, um Wärme zu speichern.
Kalt. Vielleicht sollte ich noch fix eine Heizung in die Rakete einbauen.
Und wusstest du, das finde ich übrigens sehr spannend, dass Astronauten im Weltall wachsen?
Wie bitte?
Hä? Ja, durch die Schwerelosigkeit dehnen sich die Bandscheiben im Rücken, also in der Wirbelsäule, aus. Astronauten können dort bis zu 5 Zentimeter größer werden, schrumpfen aber nach ihrer Rückkehr auf die Erde wieder zusammen.
Och Menno, ich dachte, wenn ich wieder zurückkomme, dann bin ich 3 Meter groß, die größte Eule aller Zeiten.
Und hier habe ich noch einen ganz besonderen Fakt für dich.
Dann mal Tau, lass sprudeln.
Auf Uranus und Neptun regnet es Diamanten.
Was? Diamanten? Es regnet Diamanten?
Hey? Ja, in den Atmosphären dieser Gasplaneten können extremer Druck und Temperaturen Kohlenstoff in feste Diamanten umwandeln.
Wow.
die dann langsam in Richtung des Planetenkerns sinken.
Diamonds are the old best friends.
So, Ulle, jetzt wissen wir ja schon ein wenig mehr, aber für unsere Fragen reicht das nicht.
Nee, Captain ohne Haar, wir brauchen mehr Wissen.
Und darum habe ich den perfekten Weltraumspezialisten, der uns hundertprozentig helfen kann.
Wie schön, dass du mich ankündigst, so voller Größe und Imposanz.
Matthias Maurer ist ein deutscher ESA-Astronaut. Er ist seit 2017 im Europäischen Astronautenkorps und 2021 und 2022 verbrachte er insgesamt 176 Tage im Weltall auf der ISS.
Wow, ISS, das ist die Abkürzung für imposante Schokostückchen.
Knapp daneben. Für seine Forschungsarbeit hat Matthias übrigens das Verdienstkreuz erster Klasse erhalten und er ist Autor mehrerer Bücher und unter anderem auch das Was-ist-was-Buch Mission im Weltraum.
Mission im Weltraum, das habe ich doch irgendwo im Keller. Da muss ich ja mal suchen.
Das ist eine gute Idee. Aber was meinst du? Ist Matthias unser Mann für den Weltraum?
Ja, aber sowas von. Auf den Schirm mit ihm. Nummer 2. Energie.
Hallo Matthias, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich grüße dich.
Hallo, ich freue mich.
Wunderbar. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute dabei bist, denn ich habe ein paar sehr spannende Kinderfragen im Gepäck und ich bin überzeugt, dass du uns helfen kannst. Der Felix hat nämlich gefragt, wie sieht es im Weltraum aus? Anton möchte von uns wissen, wie können Raketen eigentlich ins All fliegen, obwohl sie so schwer sind? Und Mia hat eine clevere Frage, wie gehen Astronauten im Weltraum eigentlich aufs Klo? Aber fangen wir mal vorne an. Du warst ja schon im Weltall. Wie sieht's da eigentlich aus?
Ja, also es kommt immer darauf an, wo man hinschaut. Schaut man weit weg ins Universum, dann sieht es so aus, wie wenn man nachts von der Erde aus in den Nachthimmel schaut. Nämlich schwarz und dann sieht man Sterne am Horizont. Das ist immer ein kleiner Unterschied hier auf der Erde. Da funkeln die Sterne. Und wenn man im All ist, dann funkeln die Sterne nicht mehr. Und das hängt damit zusammen, dass wenn man auf der Erde ist, dann schaut man ja erst einmal durch die Erdatmosphäre durch und da ist noch viel Luft drin. Das führt dann so zu einem leichten Flimmern. Und deswegen erscheint es so, als wenn die Sterne wackeln oder blinken würden. Wenn man außerhalb der Erdatmosphäre ist, also von der Raumstation aus in den Nachthimmel schaut, dann ist da keine Luft dazwischen. Und deswegen scheinen die Sterne genauso wie auf der Erde, aber ganz ruhig, ohne zu flackern. So, wenn ich jetzt aber in die andere Richtung schaue, wenn ich von der ISS aus, also von der Internationalen Raumstation aus, runter auf die Erde schaue, dann ist das ein ganz gewaltiger Anblick. Das ist ein Anblick, da träumt jeder davon. Dann sieht man diesen blauen Planeten und im Hintergrund ist alles ganz, ganz schwarz. Früher habe ich immer gedacht, der Himmel ist blau. Jetzt weiß ich, nee, der Himmel ist schwarz, aber die Erde ist blau, wenn man sie aus dem All sieht.
Das ist ja spannend. Hast du dann auch von der ISS aus mal geguckt, ob du dein Zuhause wiederfindest? Also Europa, Deutschland oder vielleicht sogar noch näher?
Ja, und zwar, wenn man über die Erde fliegt, dann ist es ganz auffällig, man erkennt keine Grenzen. Ich bin aus Deutschland, aus dem Saarland und direkt daneben ist Luxemburg und Frankreich. Man erkennt keine Grenze zwischen Frankreich oder Luxemburg und Deutschland. Man erkennt da nur, Deutschland ist recht grün und das Erste, was ich von Deutschland erkannt habe, waren zwei riesige braune Flecken. Das ist nämlich genau hier ich bin jetzt in Köln am Astronautenzentrum und hier in der Nähe gibt es Braunkohletagebau. Das heißt, dort werden große Löcher in den Boden gemacht und dann nimmt man Kohle raus, um dann zu heizen und Strom zu erzeugen. Und diese Löcher sind so groß, die sieht man mit bloßem Auge aus dem Weltraum. Da wusste ich immer, wenn ich dort drüber geflogen bin, da kommt bald dann auch Köln, wo ich dann jetzt arbeite und da kommt der Rhein. Und wenn ich dann an dem Rhein runterschaue nach Süden und dann irgendwo komme ich zur Mosel, das ist ein anderer Fluss. Und von der Mosel biegt dann irgendwann die Saar ab und dann bin ich im Saarland und so habe ich dann mein Dorf gefunden aus dem Weltall. Da muss man mal schnell schauen, weil man ist in 3 Minuten drüber gezischt und dann ist man schon wieder weg.
Aber das heißt, man kann wirklich dann auch so gut den Rhein, dass du den erkannt hast, diese beiden braunen Flecke, dass du dann wirklich auch die Mosel finden konntest. Das heißt, man ist so nah und die Sicht, klar, wenn es wolkenfrei ist, ist so gut, dass man das erkennen kann.
Ja, man ist 400 Kilometer entfernt. Das heißt, ich erkenne mit bloßem Auge natürlich diese braunen Flecken und weiß, wo ich da bin. Die sind nämlich wirklich enorm groß. Aber um dann, naja, den Rhein erkennt man auch gut, aber um dann die Mosel zu finden, dann habe ich dann schon ein Fernglas genommen oder durch den Fotoapparat mit einer ganz starken Linse geschaut.
Ah, okay. Jetzt heißt es ja immer vom Weltall, es gibt so ein paar Bauwerke, die man vom Weltall sieht. Zum Beispiel heißt es ja immer die chinesische Mauer. Hast du da mal drauf geachtet, als du dann oben warst, ob das wirklich stimmt?
Ja, also die chinesische Mauer habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, dass man die erwischen kann, wenn man gut vorbereitet ist. Was ich gesehen habe, waren die Pyramiden in Ägypten. Und die Sonne scheint genau drauf, dann erkennt man die nicht. Aber wenn die Sonne tief am Horizont steht, dann werfen die Pyramiden lange Schatten. Und dann erkennt man diesen Unterschied. Da ist ein weißer, heller Fleck, also und direkt daneben ein langer Schatten. Und dann weiß man, das sind die Pyramiden. Und klar, wenn man vorher sich dann im Computer anschaut, Google Maps zum Beispiel, wie sieht das aus der Luft aus, bei Satellitenaufnahmen, und dann erkennt man auch ganz schnell diese ganz bedeutenden Bauwerke. Also wenn man über New York fliegt, das erkennt man total gut aus dem Weltall. Chinesische Mauer, ich weiß, mein Kollege Alexander Gerst, der hat sich vorher sagen lassen, um wie viel Uhr er über die Mauer dort fliegt. Und das war dann auch früh morgens, dann war dann auch ein langer Schattenwurf. Dann hat er viele Fotos gemacht und später auf den Fotos hat er dann die Mauer dann wiedererkannt.
Jetzt hast du gerade noch was Spannendes gesagt, da muss ich direkt nochmal nachfragen. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wie ist das eigentlich vom Weltall dann zu sehen, wie die Sonne über der Erde entweder aufgeht oder untergeht?
Ja, das ist total, total majestätisch, weil das passiert viel, viel schneller als auf der Erde. Also wenn man hier auf der Erde sich den Nachthimmel anschaut, und dann geht die Sonne ja so langsam runter und dann irgendwann wird die Farbe so ein bisschen gelblicher, weicher, dann irgendwann wird es rötlich und dann zack, ist die Sonne weg. So, und auf der ISS, da fliegen wir ja mit 28.000 Kilometer pro Stunde. So, und das bedeutet, wir fliegen in 90 Minuten um die Erde und haben jeden Tag 16 Mal Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und so ein Sonnenaufgang passiert dann auch 16 Mal so schnell wie auf der Erde. Und das ist mal total spannend, dann ist man dort, kann erst schön runterschauen auf die Erde, erkennt alles gut und plötzlich wird es unten schon so diesig, so eine schwarze Suppe so zieht da drüber. Man erkennt keine Konturen mehr auf dem Boden und plötzlich ist da unten alles schwarz wie eine schwarze See, aber die ISS fliegt noch in der Sonne und plötzlich, zack, wird die Sonne ganz golden-gelb. Und zack, ist sie dann plötzlich weg. Und das geht rasant schnell. Und das ist fast schon ein bisschen gruselig, so vom Gefühl her, wenn dann plötzlich die Sonne verschwindet und die Erde verschwindet und man fliegt dort für eine gewisse Zeit lang und erkennt gar nichts mehr. Dann ist die Erde weg und die Sonne ist weg und man ist irgendwie im schwarzen Nichts. Aber sehr schnell kommt man dann in den richtig tiefen Schatten. Und dort erkennt man dann schon wieder, wenn Städte nachtbeleuchtet sind.
Das ist ja faszinierend. Also da könnte ich dir stundenlang zuhören. Aber ich habe ja noch die Frage von Anton im Gepäck. Und du sagst ja, du bist auf einer Rakete. Irgendwie musst du da hochkommen. Und wir wissen, wenn wir die alle mal gesehen haben, diese Raketen sehen wahnsinnig schwer aus. Wie schafft man es, dass eine Rakete ins Weltall fliegen kann, obwohl sie so schwer ist? Wie geht das?
Ja, so eine Rakete funktioniert nach dem Rückstoßprinzip. Das heißt, das ist wie ein Düsenjäger, da zischt hinten aus den Triebwerken sehr heiß diese Verbrennungsgase raus, also wir verbrennen unseren Treibstoff. Und dadurch, dass das so schnell hinten rauszischt, schiebt das die Rakete nach vorne. Das ist so, wie wenn man einen Luftballon aufbläst und dann im letzten Moment, bevor man diesen Luftballon zuknotet, den aus den Fingern zischen lässt und dann flitzt er auch durch das Zimmer durch und hinten zischt die Luft raus. Und dann sieht man, dadurch, dass die Luft hinten rausgeht, wird der Luftballon nach vorne geschoben. So, und bei einer Rakete ist das optimiert. Das ist, die Luft kommt da hinten noch viel, viel schneller raus und deswegen ist da viel mehr Kraft drin. Und deswegen schafft das so eine Rakete auch, dass sie abhebt, obwohl sie wirklich viele hundert Tonnen schwer ist. Ja, und so eine Rakete besteht zu 95% aus Treibstoff. Das heißt, wenn wir starten, dann dauert so ein Start weniger als 10 Minuten, 8,5 Minuten meistens, bis man oben im All ist. Und dann ist von der ganzen Rakete, sind 95% weg. Die sind dann leergebrannt, die werden abgekoppelt und die fliegen dann, der große Teil fliegt zurück zur Erde und kann dann wieder landen, wird wieder aufgetankt und dann fliegt die nächste Rakete damit. Ja. Und wenn man sich so eine Rakete anschaut, die Richtung ISS fliegt, also zur Internationalen Raumstation, die fliegt auf 400 Kilometer Höhe. So, und so eine Rakete ist 70 Meter hoch. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, eine Rakete, um zum Mond zu fliegen, die ist dann ja zum Teil 120 Meter hoch, also fast doppelt so hoch und auch fast doppelt so dick im Durchmesser. Also da geht so viel mehr Treibstoff rein, weil der Mond ist halt tausendmal weiter weg.
Was reingeht, muss ja auch irgendwann rauskommen. Das bringt mich direkt zur Frage von Mia. Ihr esst und trinkt ja da auch 176 Tage ohne, wäre schwer möglich. Irgendwann sagt ja die Natur auch so, jetzt muss wieder was raus. Also, wie macht ihr das, dass ihr im Weltall auf Toilette geht? Ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich nicht mal eben Dixi-Klo, Tür auf, einmal rein, sondern das muss ja anders laufen.
Mir wollte wissen, wie wir auf Toilette gehen. So, also das ist schon mal nicht korrekt, weil wir sind da oben alle verwöhnt. Wir schweben zur Toilette. Das ist majestätischer und macht da viel mehr Spaß.
Und, Krone einmal richtig machen und dann ab.
Genau, also man schwebt dorthin und dann schwebt man auch über der Toilette. Ja, sich da auf die Toilette zu setzen, also ist uncool. Wir schweben da so in einem kleinen Abstand oben drüber. Und man kann sich da mit den Beinen noch festhalten, an der Seite so an die Wand klemmen. Und dann ist es wie auf der Erde. Dann hast du eine Toilette unter dir und das Feste muss ins Töpfchen. Und auf der Erde fällt das ja nach unten. Ja? Da muss man sich ja nicht groß anstrengen. Aber im All, da schwebt das. Ja? Also genauso wie ich über der Toilette schwebe, würde auch das, was da runter soll, zwischen mir und der Toilette schweben bleiben. Und das wäre nicht schön. Und deswegen haben die Ingenieure was Tolles gemacht. Die haben dort nämlich so eine Art Staubsauger mit eingebaut in die Toilette. Das heißt, in unserer Toilette wird die Luft nach unten in die Toilette gesaugt und dadurch wird alles mitgesaugt, was in diese Richtung soll. Und dadurch schwebt es nicht, sondern dann ist sozusagen das, was ich da loswerden will, das schwebt da unten in ein Beutelchen. Und da kann ich danach auch, kann ich mir den Popo abwischen und die ganzen Tücher, die kann ich dann hinterher schweben lassen in den Beutel. Wenn ich dann fertig bin, dann wird der Beutel, es hat oben so einen Gummiring, dann ziehe ich einmal an der Lasche und dann tschupp, geht dieser Gummiring zu und dann ist alles perfekt eingepackt wie in so einem Luftballon drin. Und dann schwebt das nach unten in die Toilette rein und dort bleibt es auch. So, jetzt kommt aber das Spannende. Wenn diese Toilette mal voll ist, da ist ja kein Kanal unten drunter, wie zu Hause. Also das heißt, wenn die Toilette voll ist, dann ist sie voll. Und dann braucht man eine neue Toilette, beziehungsweise einen neuen Toiletteneimer. Ja, und der Letzte, der die Toilette dann voll gemacht hat, und das war ziemlich oft bei mir der Fall, dann muss ich hingehen, den Deckel zumachen und dann geht der volle Toiletteneimer in eine alte Raumkapsel rein und dort sammeln wir viele alte Sachen. Alte Toiletteneimer, aber auch alte Klamotten, weil wir haben auch keine Waschmaschine, deswegen geht das auch alles dort rein. Und wenn diese Kapsel mal voll ist, dann docken wir die ab und dann schicken wir die Richtung Erde und dann verglüht die. Und dann wird alles da drin zu einer großen Sternschnuppe.
Also eine Müllverbrennungsanlage der natürlichen Art und Weise.
Ja, so ist das. Ist eine Müllverbrennungsanlage, aber wir brennen nicht alles. Also bei uns ist auch so, da nur das Feste kommt ins Töpfchen. Und das Flüssige kommt in den Schlauch. Also bei uns auf der Toilette muss man immer überlegen, muss ich jetzt einmal flüssig loswerden oder muss ich fest loswerden? Und das Flüssige, das geht in erstmal in den Trichter und dann hinter dem Trichter ist ein Schlauch. Und auch dort hängt ein Staubsauger hinten dran oder so eine Art Mechanismus und saugt die Flüssigkeit nach innen. Und dann läuft das in die Maschine und da läuft dann das gelbe Wasser rein und hinten geht es weiter in so eine komplexe Maschine und die macht dann aus dem gelben Wasser wieder weißes oder farbloses Wasser. Und dann geht es weiter in die Küche und dort kommt das Wasser wieder aus dem Wasserhahn raus zum Trinken.
Ja, Gott sei Dank wird es zwischendurch gefiltert.
Ja, es ist, die Maschine ist gut. Es wird nicht nur gefiltert, es wird auch destilliert und das ist wie eine Kläranlage, aber eine perfekte.
Klingt zumindest auch so, das hoffe ich auch für euch. Lieber Matthias, ganz, ganz herzlichen Dank für diese tollen Antworten. Also ich spüre richtig, wie dich das auch immer noch fasziniert. Und ich habe jetzt selber fast Lust, einmal nach oben zu fliegen. Schade, dass das nicht mehr so einfach geht. Aber ganz herzlichen Dank für diese tollen Antworten.
Sehr gerne.
Dann danke ich dir ganz herzlich und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Mach's gut.
Okay, danke. Tschüss.
Wow, Ole, ich finde, jetzt wird es Zeit, dass wir nach diesem Weltraumspaziergang erstmal wieder landen.
Mensch, das war galaktisch.
Dann lass uns doch mal schauen, was wir beiden aus diesem Gespräch mitgenommen haben.
Ole nach Hause telefonieren.
Wenn man ins Weltall schaut, ist es schwarz. Und die Sterne flackern dort nicht, weil es dort eigentlich keine Luft so gibt wie auf der Erde.
Keine Luft? Kein Wunder, dass die Sterne da nur so still rumhängen.
Die Erde sieht aus dem All aus wie ein großer blauer Ball. Das ist ein atemberaubender Anblick, sagt Matthias.
Atemberaubender Anblick? Also du meinst so, wie wenn ich mich im Spiegel betrachte?
Ja, das raubt mir zwar auch den Atem, aber der Grund ist ein anderer. Von der ISS, also der Raumstation, kann man große Flüsse wie den Rhein übrigens erkennen und manchmal sogar Städte, wenn man mit dem Fernglas oder mit der Kamera genau hinschaut. Matthias konnte sogar sein Heimatdorf finden.
Der Rhein, ja? Könnte man von da oben auch meine Schokoladengeheimverstecke erkennen? Also, falls ich welche hätte, was ich natürlich nicht habe.
Also ja. Also, eine Rakete funktioniert übrigens wie ein Luftballon, der losgelassen wird. Mhm. Das Gas schießt hinten raus und schiebt die Rakete nach oben. Dabei verbrennt sie sehr, sehr viel Treibstoff. Also, fast 95% der Rakete bestehen aus Treibstoff.
Wie ein Luftballon? Vielleicht sollte ich mir auch so einen Raketen-Kakao-Antrieb überlegen. Der schiebt mich dann vom Sofa direkt zum Kühlschrank.
Hui. Das wäre ein Traum, oder?
Ja, total.
Astronauten schweben übrigens zur Toilette. Und das macht, so sagt es Matthias, sogar Spaß. Es gibt dort eine spezielle Toilette mit einem Saugsystem, damit auch nichts wegfliegt.
Stell dir mal vor, da würde was durchs Raumschiff fliegen.
Also, ich lasse das mal so stehen. Übrigens, da Astronauten mit der ISS schneller fliegen, als die Erde sich dreht, sehen sie die Sonne 16 Mal jeden Tag auf- und untergehen. Und Matthias meint, das ist ein beeindruckendes, aber manchmal auch gruseliges Schauspiel.
Oh, das ist ja wie ein Karussell, nur 1000-mal schneller. Nichts für einen schwachen Eulenmagen.
Liebe Mia, lieber Anton, lieber Felix, das waren drei super spannende Fragen. Und ich bin mir sicher, Matthias, Ole und ich konnten heute mit euch abheben.
Ja, mach du mal den Abspann. Ich muss noch eine Bordtoilette einbauen. Bis gleich.
Und wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns doch an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer lautet 0541 310 334.
So, da bin ich wieder. Ihr könnt uns ja auch mit euren Eltern eine galaktische E-Mail schreiben.
Da erreicht ihr uns unter fragen@ole-podcast.de.
Genau.
Und schaut auch unbedingt mal auf unserer Homepage vorbei.
Ja, www.ole-podcast.de.
Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole schaut hin. Ach, Ole.
Ja, Basti?
So, du Raketenrebell, du großartiger Retter des Gemüseplaneten. Jetzt mal zurück zur Erde. Der Keller ruft.
Der Keller? Aber ich wollte doch, also meine Weltraumtoilette, die ist doch...
Na klar wolltest du das, aber du wolltest doch auch ausmisten helfen, oder? Mhm. Und ich habe da unten ein schwarzes Loch entdeckt. Da ist definitiv noch eine ganze Menge zu tun.
Ein schwarzes Loch in unserem Keller?
Genau, und es frisst alles, was wir nicht mehr brauchen. Also ab nach unten.
Das ist gefährlich. Niemals. Schwarze Löcher, oh Gott. Einen Moment, ein Held wie ich, der kann da nicht einfach reinspazieren. Das könnte das Raumzeitkontinuum gefährden. Ja, ganz bestimmt sogar. Oben wird unten und links wird rechts und...
Aha. Aber ja. Auf Broccolino gegen riesige Möhrenkrieger kämpfen und sonst was geht wohl, oder wie?
Ja, das war was ganz anderes. Außerdem, ich habe Dienst im Kontrollzentrum. Jemand muss die Raketenstarts überwachen, falls Mia, Meteor und die anderen Hilfe brauchen. Ja,
klar. Ein echter Kapitän delegiert solche Arbeiten.
Genau, und daher mache ich dich zu meinem Stellvertreter.
Was?
Genau, du bist jetzt der erste Offizier meiner Rakete und als erste Aufgabe übertrage ich dir die Arbeiten im schwarzen Loch. Mach einfach alles wie ich.
Alles wie du, du interplanetarische Ausredenkünstler. Also Chaos und Schokokrümel hinterlassen?
Naja, ich habe halt meine Stärken woanders. Siehst du, da oben ruft das nächste Abenteuer.
Ach, na schön, Captain Chaos, aber vergiss nicht, auch Helden müssen irgendwann mal ihren Keller aufräumen.
Ja, vielleicht, aber nicht heute. Ich habe schließlich eine Galaxie zu retten.
Ole, bleib hier, nicht weglaufen.
Oh, Schokotreibstoff.